Deutschlandfunk Nova 100.
Ich muss hier raus, dachte Deborah Feldmann irgendwann. Deborah ist in Williamsburg, Brooklyn, New York aufgewachsen. 1986 ist sie geboren, soweit so normal. Nur wurde sie als Satmara Mädel geboren. Sie wurde in eine jüdische Sekte geboren. Die Satmara sind Chassiden. Sie leben extrem abgekapselt und haben strenge Regeln. Mädchen besuchen keine normalen Schulen, nur religiöse. Sie lernen kein Englisch, nur Jiddisch. Jungen und Mädchen wachsen streng getrennt auf. Ehen werden in dieser Gemeinschaft arrangiert. Der Grund dafür, dass das so läuft, die Chassiden sehen den Holocaust als Strafe Gottes für die Assimilierung der Juden. Und damit so eine Strafe nicht nochmal kommt, so ein Holocaust, grenzen sie sich stark von allen anderen ab. Auch äußerlich. Mitglieder der Gemeinschaft haben eine besondere Kleidung. Die Männer tragen ja dieses typische Outfit der orthodoxen Juden. Auch die Frauen sehen irgendwie aus wie aus einem anderen Jahrhundert. Sie müssen sich die Haare abrasieren und tragen dann manchmal Perücken oder eben Kopftücher und dazu lange dunkle Kleider. Deborah Feldmann hat es geschafft, aus dieser Gemeinschaft rauszukommen. Mit ihrem Kind. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben. In der 100 erzählt sie jetzt ihre Geschichte. Hallo Deborah.
Hallo.
Deborah, New York ist eine der buntesten Städte der Welt. Wahnsinnig viel Leben gibt es da. Kunst, Party, Musik. Und da gibt es dann so eine verschworene, zurückgezogene Gemeinschaft. Wie funktioniert das? Kannst du uns vielleicht mal eine Szene deiner Kindheit in Williamsburg mitnehmen?
Also die Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, wohnt in Williamsburg an der anderen Seite des Flusses von Manhattan. Und zwar innerhalb einer unsichtbaren Grenze in Williamsburg. Das heißt, ich bin als Kind nicht über gewisse Straßen gekehrt. Am Wochenende habe ich Spaziergänge in Williamsburg unternommen und da ist man einfach zum Rand der Gemeinschaft gelaufen. Dann hat man aufhören müssen und sich umdrehen, weil es zum Beispiel nicht gilt, diese Broadway-Straße zu überqueren. Weil an der anderen Seite des Broadway-Straße, hat man mir gesagt, gibt's Gangs, gibt's Nicht-Juden, die uns verletzen wollten und Schaden einrichten wollten. Insofern, diese Angst hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich Manhattan überhaupt geblickt habe, das war, als ich am Wasser, also es gibt so ein Ritual vor Rosh Hashanah, vor dem jüdischen Neujahr, werft man immer Brot ins Wasser, damit dass die Fische die Sünde aufessen. Das ist ganz kompliziert. Mhm. Da stand ich da irgendwann mal als Kind und habe dann die großen Hochhäuser, die Wolkenkratzer gesehen. Und es war unfassbar. Was ist dann diese Welt an der anderen Seite des Flusses? Und warum habe ich das nie vorher gesehen? Und was bedeutet das? Was für einen Bezug haben wir zu dieser Welt?
Und war da auch direkt das Interesse da, diese Welt kennenzulernen? Oder waren die Geschichten, die die Großeltern dir, bei denen du ja aufgewachsen bist, erzählt haben oder andere der Gemeinde, so gruselig von dieser anderen Welt, dass du da eher Angst hattest?
Also auf jeden Fall haben wir grundsätzlich verstanden, dass die Außenwelt sehr erschreckend ist, sehr gefährlich ist und dass die alle Nicht-Juden Juden hassen. Es gab in Brooklyn ganz viele Race Riots, heißen die, ganz viel Spannung zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, die in Brooklyn gelebt haben. Und es gab besondere Spannung zwischen die chassidische Juden und die afrikanisch-amerikanische Gruppe, die in Brooklyn gelebt hat. Und es kam ganz häufig zu körperlichen Auseinandersetzungen, Angriffe, es gab sogar ein paar Todesfälle. Und das heißt, wir hatten das Gefühl, dass alles außerhalb unserer Grenzen, die wir sichern könnten, war extrem gewaltsam und gefährlich. Und das heißt, als ich die Wolkenkratzer zum ersten Mal erblickt habe, habe ich nur gedacht, da gibt's null Sicherheit für mich.
Um kurz nochmal klar zu haben, wie das so aussah. Du sagst, da gab es einen ganzen Bezirk, den ihr nicht verlassen habt. War das wirklich ein chassidisches Viertel, was es da gab?
Ja, absolut, weil es haben zwischen uns fast keine Nichtjuden gelebt. Nur die, die zum Beispiel schon vor dem Krieg da ein Haus gekauft haben und sich nicht leisten könnten, wegzuziehen, die blieben. Und die waren dann unsere Schabbesgoyim, haben wir sie genannt. Die waren die Nichtjuden, die uns die verbotene Aufgaben am Schabbat erledigen könnten. Das heißt, manchmal hat mein Großvater den Nichtjuden, der in unserer Straße gelebt hat, nach Hause gebracht, weil zum Beispiel das Licht nicht angeschaltet wurde und wir brauchten Licht am Schabbat. Und wir könnten uns selbst nicht Licht anschalten, weil das verboten war. Und dann blieb er und hat auch ein Stückchen Kugel von meiner Großmutter bekommen als Belohnung. Kugel ist auch so ein jüdisches Gericht, ähnlich zu Rösti.
Aber das heißt, in diesem Viertel, da kanntet ihr euch alle? Da wusstet ihr, wer gehört dazu und wer nicht. Und das heißt aber auch, es gab eine wahnsinnige soziale Kontrolle wahrscheinlich.
Wir kannten uns alle. Wir wussten sogar genau, aus welchen Familien wir stammten. Wir wussten auch, welcher Vater von welcher Freundin von mir zu diesem Rabbiner in die Synagoge ging und welche mehr Loyalität zu den anderen Rabbiner hatte. Also wir wussten sogar die politische Situation jeder Familie. Die soziale Hierarchie war sehr genau. Das heißt, allen Personen, die ich in Kontakt gekommen bin, da gab es immer diese Frage, muss ich Angst vor dieser Person haben? Wird diese Person irgendwas über mich berichten? Beobachtet mich diese Person, um was berichten zu können? Oder ist es umgekehrt? Habe ich Macht? Habe ich soziale Macht über diese Person? Kann ich diese Person einschüchtern mit meinen Verbindungen zu irgendwelchen wichtigen Menschen in der Gemeinschaft?
Wann, kannst du dich daran erinnern, hattest du das erste Mal das Gefühl, ich muss hier weg?
Ich habe angefangen, als ich so 9 oder 10 Jahre alt war, so ziemlich regelmäßig Bibliotheken außerhalb der Gemeinschaft zu besuchen, um zu lesen.
Also andere Bücher zu bekommen als religiöse, überhaupt lesen zu können.
Genau,
Literatur also, und so.
Ja, also die Bücher waren verboten. Die einzige Bücher, die ich in der Gemeinschaft lesen durfte, hieß Der Zeilungen von Tzadikim, das ist Jiddisch für Erzählungen von Gerechten. Und die waren einfach kleine, kurze Kindergeschichten über Rabbiner von den 18. Jahrhunderten, was für eine Wunde die bewirken könnten. Und wir hatten so 5 Stück zu Hause und das liest man irgendwann mal 100 Mal und das ist sehr langweilig. Und ich war sehr neugierig und dann bin ich zu den Bibliotheken gegangen, um mir irgendwelche Lesematerial, Lesestoff zu holen und habe angefangen, über die Außenwelt zu lesen, haben langsam einen ganz anderen Blick dafür bekommen. Also auf jeden Fall hatte ich immer noch die Angst, aber die Neugierde gab es, wie wäre es, wenn ich gar nicht in diese Gemeinschaft geboren werde.
Du bist ja mit Jiddisch aufgewachsen. Wie bist du dazu gekommen, dann Englisch zu lernen? Denn die anderen Bibliotheken hatten sicherlich englische Bücher.
Genau, ich habe ein sehr armes Grundkenntnis gehabt und habe es dann langsam mit dem Lesen aufgebaut. Ich habe mit Kinderbüchern angefangen, mit ganz einfachen Büchern und ich habe mich dann langsam aufgebaut. Und weil es keine andere große Leidenschaft in meinem Leben gab, es ist nicht so, dass ich Sport gemacht habe oder Musik gehört habe oder Fernsehen geguckt habe, nichts. Insofern, wenn man so nur eine Leidenschaft hat, dann baut man auch diese Fähigkeit ganz schnell auf. Und es dauerte, würde ich sagen, 1-2 Jahre, bis ich dann auch schwierigere Bücher lesen könnte.
Du hast ja als Kind ein Fenster in die Welt geschaffen, in dem du Bücher gelesen hast, die heimlich aus Bibliotheken mitgenommen hast. Dann ging aber dein Lebensweg weiter, wie das in deiner Gemeinschaft halt irgendwie so geplant ist. Du bist verheiratet worden, konntest dir deinen Mann nicht aussuchen, mit 17, richtig?
Ja.
Und hast dann auch ganz früh ein Kind bekommen. Wie war das? Also war das so normal für dich, verheiratet zu werden, dass du das nicht in Frage gestellt hast? Oder war das irgendwie schräg?
Nee, ich habe das natürlich nicht in Frage gestellt, weil es mit allen Mädchen in meiner Gemeinschaft passierte und ich habe immer gewusst, dass es mit mir auch passieren würde. Bei mir habe ich nur die Hoffnung gehegt, dass ich vielleicht einen ganz entspannten, tollen Mann bekomme und der ist dann mit mir auch tolerant und lässt mir viel Freiheit zu. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht wird mein Leben sogar besser, erträglicher. Vielleicht finde ich dann auch irgendwann mal mein Glück, weil ich dann diese Kompromiss mit der Gemeinschaft schließen kann. Ich werde mich trotzdem so fügen, aber ich werde auch ein bisschen Freiheit haben. Ich habe gedacht, endlich mal Bücher bei mir zu Hause zu haben, ohne die verstecken zu müssen. Das habe ich gehofft.
Wurde die Hoffnung erfüllt?
Also meine Familie hat einen Mann für mich ausgesucht und der Mann kam aus einer viel strengeren Familie als unsere. Und das war die Strategie meiner Familie, dass sie mich damit irgendwie im Griff kriegen. Weil sie dachten, wenn sie eine ganz strenge Familie aussuchen, einen ganz strengen Mann, dann wird er das machen, was sie nicht geschafft haben.
Also sie haben schon gemerkt, dass du da so Tendenzen hast, dich umzuschauen draußen in der Welt.
Auch wenn die das vielleicht in den Jahren bevor der Ehe nicht bemerkt haben, weil ich mich auch sehr gut benommen habe. Also ich hatte so eine äußere Persönlichkeit entwickelt, die eigentlich perfekt der Erwartungen meiner Familie entsprochen hat. Und ich hatte dann meine innere Persönlichkeit komplett geheim gehalten. Insofern glaube ich nicht, dass sie gedacht haben, irgendwas ist da falsch. Ich glaube, die haben gedacht, es kann schnell mit ihr irgendwas schieflaufen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist unsere Strategie, so werden wir sie in den Griff kriegen. Und dann musste ich diesen Mann heiraten. Ich habe gedacht, als ich ihn kennengelernt habe, ja, der selbst war ja nicht so schlimm. Der war eigentlich ganz, ganz okay. Der war nicht gemein, der war nicht hässlich, der schien nicht gewalttätig. Also ich habe mich schon da gefreut, dass es keine besondere große Makel zu sehen gab.
War er denn ungefähr in deinem Alter?
Der war 6 Jahre älter als ich. Mhm. wir wurden verlobt und dann haben wir so 7 Monate gehabt bis zur Hochzeit. Und dann musste ich so in die Eheschule gehen. Da lernt man so ganz viele Sachen. Man lernt zum Beispiel, man darf nie Nein sagen und man darf nie so einfach mit dem Mann streiten, sondern wenn man eine andere Meinung hat, dann muss man ganz klug damit umgehen, damit das nicht einfach so erscheint, dass man eine andere Meinung hat. Also man darf halt wirklich gar keinen Widerstand in der Ehe leisten. Das habe ich gelernt in der Eheschule. Aber dann musste ich auch ganz praktisch lernen, wie man Kinder produziert. Und dann wird erklärt, wie der Körper so halbwegs funktioniert und was man damit zu tun hat, um die Kinder zu kriegen. Und es wird vor allem erklärt, dass die Regelzeit eine Zeit der Unreinheit für die Frau ist und dass sie darf niemanden mit dieser Unreinheit beschädigen. Insofern muss sie sich eigentlich von ihrem Mann komplett abschotten. Und dann geht sie zum rituellen Bad, sie reinigt sich und dann wird sozusagen das Kind im besten Falle produziert. Und dann erklärt die Lehrerin, wie das Kind zu produzieren ist. Ich hatte im ersten Moment eigentlich so eine Schockerfahrung, weil sie sagte mir, du hast ja in dir so einen Hohlweg und da kommt so ein Puzzleteil von dem Mann und dieses Puzzleteil rastet dann ein und dann wird irgendwas am Altar deines Mutterleibs abgelegt und damit so wird ein Kind, also sie hat es versucht zu erklären mit ganz vielen Euphemismen und ich habe gesagt, nee, ich habe sowas nicht. Und sie war so verblüfft und hat gesagt, natürlich hast du das und das ist einfach bisher nicht bemerkt und ich sage dir, wie das zu finden ist. Und sie hat mir so Anleitungen gegeben, aber es war trotzdem nicht zu finden. Insofern ist die Ehe sehr schnell schiefgegangen, weil es kein passende Puzzleteil in mir gab anscheinend. Und es könnte nicht vollzogen werden. Und das ist natürlich in dieser Gemeinschaft eine absolute Katastrophe, weil Kinder kriegen ist das Allerwichtigste. Ohne Kinder zu kriegen bedeutet auch die Ehe sowieso nichts. Insofern habe ich eine ganz schwierige Zeit erlebt, nach der Hochzeit, so ein Jahr lang, wo die Ehe nicht vollzogen werden könnte. Und alle haben mich unter Druck gesetzt, gesagt, dass es meine Schuld ist. Ich darf das gar nicht verwehren. Wobei ich gesagt habe, ich mache das ja gar nicht bewusst. Mein Körper verwehrt sich irgendwie unterbewusst. Und ging von Arzt zu Arzt und vom Therapeut zu Therapeut, bis ich endlich mal auch mit großen Schmerzen schwanger werden könnte.
Hast du in der Zeit vorher dich selber auch dann unter Druck gesetzt? Also war das was, wo du dachtest, ich habe da gar keine Lust drauf, ich möchte das nicht? Oder war es, ich will ja funktionieren sozusagen? Was war der Gedanke
also bei
dir?
Ich war so geschockt, dass dieses Geheimnis plötzlich mir erklärt wurde, dass alle Frauen in dieser Gemeinschaft das haben und das machen. Das wird halt hinter den Türen gemacht, wobei es bis dahin so ein Tabu war, dass man nie über irgendwas in Bezug dazu gesprochen hat. Ich war so geschockt über diesen Widerspruch. Wie kann das sein, dass man wächst erst 17 Jahre damit auf, dass alles, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat, total verboten ist, total schmutzig ist und beschämend ist und dann plötzlich ist es heilig, man muss das machen. Ich habe das nicht verarbeiten können. Ich war sehr verwirrt, wie die alle anderen das verarbeiten könnten. Da fing in mir dieser große Bruch ein. Dieses Gefühl, ich habe spirituell und emotional von der Gemeinschaft mich abgespaltet.
Also das tatsächlich der Moment, wo für dich klarer wurde, da stimmt was nicht, ich passe hier nicht rein, ich gehöre hier nicht rein.
Also auf jeden Fall habe ich eine große Lüge, eine große Heuchelei entdeckt. Und dies hat dann die letzten Fäden, die mich zu der Gemeinschaft verbunden haben, gekippt.
Was für Fäden waren das denn, die dich dann noch gehalten haben?
Die Fäden sind die Erzählungen, die man in seiner Kindheit mitbekommt, besonders die Erzählungen von meinem Großvater, Erzählungen über die Vergangenheit, über wie die Gemeinschaft gegründet wurde und wie die Gemeinschaft glaubt. Also natürlich denkt man auch als Kind, das ist ja möglich. Es ist ja möglich, dass sie es richtig verstanden haben. Es ist möglich, dass wenn wir das alles machen, was die Gemeinschaft uns vorschreibt, dass wir Gott besänftigen können, dass wir endlich mal unsere Rettung verdienen werden.
Nur ist ja das Spirituelle sozusagen die eine Sache, die einen in so einer Gemeinschaft halten kann. Die ist wichtig, weil es der Überbau ist sozusagen. Aber es gibt ja auch noch eine menschliche Komponente, oder? Wie ist es mit den Menschen in dieser Gemeinschaft? Den Großeltern, bei denen du aufgewachsen bist, von denen du erzogen worden bist. Wie war dein Verhältnis zu denen?
Meine Großmutter habe ich mich sehr nah gefühlt. Ich habe ja den größten Teil meiner Kindheit in ihrer Küche verbracht und habe mit ihr dann gekocht und gebacken und Nüsse geschält und Kartoffeln. Und natürlich war ich an meine Großmutter sehr gebunden, aber ich habe meine Großmutter nicht unbedingt mit der Gemeinschaft identifiziert, weil ich wusste auch, dass meine Großmutter nicht sich dafür entschieden hat, sondern sie hat nach dem Krieg meinen Großvater geheiratet und dann 2 Jahre nach der Ehe hat er sich entschieden, Mitglied dieser Sekte zu werden und hat gesagt, du wirst dann auch Mitglied werden. Und das ist einfach so passiert. Sie ist dann mit reingeholt worden. Aber es war nie ihr Plan. Und man merkte, wie sie gedacht hat und wie sie geredet hat, wie sie sich benommen hat, dass ja, sie hat sich auch gefügt, aber innerhalb ihrer eigenen Gedanken war sie ganz frei und hat das manchmal mit mir auch geteilt. Und ich glaube, sie war auch für mich ein Vorbild des freien Denkens.
Gehen wir nochmal zurück. Du bist 17, verheiratet, kriegst dann irgendwann eben ein Kind, bist Mutter. Du sagst irgendwie, diese Fäden zur Gemeinschaft sind zerbrochen, die sind nicht mehr da. Hast schon als Kind irgendwie dir in der Bibliothek Bücher besorgt, heimlich, um Ausflüchte zu haben, um was über die Welt drumherum kennenzulernen. Jetzt ist das Gefühl ja noch größer wahrscheinlich, nichts mit dieser Gemeinschaft mehr zu tun haben zu wollen. Wie hast du das gelebt? Einerseits als Mutter in dieser Gemeinschaft und andererseits mit diesem Drang, vielleicht was anderes zu erfahren.
An dem Tag, als mein Sohn zur Welt kam, also in diesem Moment, habe ich mich endgültig entschieden, dass ich gehe. Ich wusste aber, dass das Gehen nicht so einfach sein will, dass ich dann langsam dafür planen musste, weil ich nicht ausgestattet war, überhaupt in der Außenwelt zu überleben. Ich hatte keine Ausbildung, ich hatte sogar keinen Oberschulabschluss, das, was normal ist für Amerikaner. Ich hatte keinen Lebenslauf, keinen eigenen Bankkonto, ich habe nie Rechnungen bezahlt. Also ich wusste wirklich nicht, wie in der Welt zu überleben, weil diese Arbeit war immer Männerarbeit und die Frauenarbeit war nämlich einfach, die Kinder zu erziehen. Und ich wusste, ich muss mit Ausbildung anfangen. Und ich habe dann, so als mein Sohn 3 Monate alt war, habe ich angefangen zu forschen, wo ich dann heimlich studieren könnte. Und ich habe ein College gefunden, der so um die 40 Minuten von meiner Gemeinschaft zu dieser Zeit entfernt war. Und da habe ich ein College ausgesucht und ich habe mich beworben. Man braucht ja gewisse Dinge, um sich für College zu bewerben. Man braucht zum Beispiel das, was auf Englisch Transcripts heißt, also die Noten aus der Schule. Man braucht natürlich Schulabschluss, man braucht Empfehlungen von Lehrerinnen. Also man braucht ganz viel und ich hatte nichts. Ich hatte nur einen Teil der Bewerbung wirklich ausfüllen können, nämlich diese Aufsatzteil. Ich habe geschrieben. Und ich bin irgendwie damit aber doch akzeptiert worden. Also ich konnte mich dann einschreiben und es fing erstmal an mit einem Besuch der Woche. Dann habe ich meinen Sohn, er war ein Baby, habe ihn dann zu einer Nachbarin gebracht und gesagt, ich muss einkaufen gehen und bin dann für 3 Stunden verschwunden. Und dann kam ich mit irgendwas zurück, damit dass sie mir glaubte, dass ich einkaufen ging und das war erstmal ein Besuch. Aber natürlich würde es schmerzhafter und schmerzhafter zwischen diesen Besuchen die Zeit einfach abzuwarten. Ich war mehr und mehr in meinem eigenen Leben so unglücklich und immer in diesen paar Stunden, die ich dann auf dem College verbracht habe, so glücklich, so überglücklich. Ich wollte eigentlich nie wieder nach Hause gehen und musste trotzdem. Und dann habe ich später das hinkriegen können, als mein Sohn in so eine Art von Kita ging, dass ich dann 2-mal die Woche und 3-mal die Woche, dann habe ich angefangen, meine Haare rauswachsen zu lassen. Ich musste die ja abrasieren. Und dann habe ich die Perücke ausgezogen und ich habe Jeans angezogen. Und dann immer gab es diese Spaltung zwischen mein Leben in der Gemeinschaft und mein Leben außerhalb. Ich habe wirklich 2 Persönlichkeiten entwickelt.
Wie haben denn die Kommilitonen an dem College auf dich reagiert? Weil du hast es ja beschrieben, du sahst einfach ganz anders aus als alle anderen wahrscheinlich.
Ja, die waren sehr erstaunt und am Anfang wussten sie gar nicht, wie mit mir umzugehen. Und am Anfang haben mich auch wenige Leute angesprochen, die hatten wirklich Angst vor mir. Sogar die Professoren fanden mich seltsam und konnten mich nicht verstehen. Am Anfang habe ich sogar ein paar unschöne Erlebnisse gehabt, aber ich habe mich dann langsam beweisen können. Also ich habe natürlich bei der Unterricht manchmal gesprochen, manchmal erzählt. Ich glaube, ich habe mich langsam da eingewöhnt und ich habe Akzeptanz gewonnen und manchmal sogar ein bisschen Respekt. Und ich habe dann Stück für Stück Freundschaften aufgebaut.
Haben Sie dich irgendwie unterstützen können?
Also ich glaube, die hätten das gerne gemacht, wussten auch nicht wie und wollten nicht so anmaßend sein und sagen, oh, wir müssen dich jetzt retten und so, weil das war so ein liberaler College, sehr Multikulti im Geist, aber nicht im praktischen Leben. Und die wollten halt nicht anmaßend sein. Und dann habe ich dann irgendwann mal 3 Frauen hinsetzen müssen und sagen, ich brauche Hilfe und das brauche ich ganz konkret. Ich möchte mit einem Anwalt in Verbindung gebracht werden. Ich brauche eine Wohnung. Und dann haben sie dann halt konkret verstanden, was ich tun will und haben mich auch geholfen.
Die eine Seite, das College, du wanderst zwischen 2 völlig unterschiedlichen Welten, dann wieder zu Hause. Wie hat dein Umfeld in der Gemeinde bei dir zu Hause, wie hat dein Mann, wie haben die reagiert, darauf?
Also bei uns hat man sich jede Woche am Schabbat bei mir zu Hause normalerweise getroffen. Das heißt, die Nachbarn kamen zu uns und ich habe was gekocht und serviert und die saßen dann alle am Tisch, die Männer, und haben diskutiert. Und zu dieser Zeit haben sie über Obama und Hillary diskutiert. Das war ja kurz vor der Wahl. Die haben dann ziemlich abschätzend über die beiden gesprochen und ich habe angefangen, Dinge zu sagen. Dinge zu sagen, die, naja, was reflektiert haben, was vielleicht nicht erlaubt war. Nämlich, man hat gemerkt, dass ich irgendwie die Nachrichten gehört habe oder gelesen habe und dass ich halt eine Gelegenheit hatte, irgendwie eine ganz differenzierte Meinung aufzubauen. Und das fanden sie sehr seltsam. Und es kam dann oft zu kleinen Spannungen und dann musste ich halt auch lernen, einfach meine Meinungen für mich zu halten und die nicht mehr zu teilen.
Auch gefährlich für deine Pläne, die du hier hattest, auszusteigen. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast irgendwann eben Mädels aus dem College angesprochen, dass sie dir konkret helfen sollen. Wie sah dein Plan ganz genau aus? Also wann hast du dir einen richtigen Plan gemacht und wie sollte das ablaufen mit deinem Ausstieg, deinem Bruch mit der Gesellschaft?
Also es hat 3 Jahre gedauert, also von dem Tag, als mein Sohn zur Welt kam, als ich mich entschieden habe, ich gehe, und dann die Ausbildung und dann natürlich angefangen auch ein bisschen zu arbeiten. Ich habe so einen Job gefunden, ich habe Copywriting gemacht, das ist so Schreiben für Marketing und so weiter. Das habe ich dann von zu Hause aus gemacht und angefangen auch teilweise das Geld zu sparen. Und als ich dann meine Freunde gesagt habe, ich brauche Hilfe, dann ging es erstmal zum Anwalt, einmal, zweimal, dreimal. Die waren sehr entmutigend, haben gesagt, es geht eher nicht. Wir haben nie so einen Fall gehört, wo Frauen aus dieser Gemeinschaft steigen und auch ihre Kinder behalten können, weil die Gemeinschaft das nie zulässt. Die haben ganz viel Geld und ganz viel politische Macht. Und wenn man vor Gericht steht, dann entscheiden die Richter sich immer für die Gemeinschaft. Also so war das halt in der Geschichte. Und die haben mir gesagt, es gibt eher wenige Chancen, dass ich das erfolgreich hinkriege, aber die haben mir auch beraten können, dass der einzige Werkzeug, den ich wirklich verwenden könnte in diesem Kampf, war die Öffentlichkeit. Sie haben gesagt, die Gemeinschaft schüchtert sich nur für Öffentlichkeit ein. Die wollen keine Aufmerksamkeit an sich anziehen. Insofern, wenn du das erledigen könntest, dann hättest du vielleicht eine Chance. Zu dieser Zeitpunkt habe ich auch einen anonymen Blog geschrieben über mein Leben in dieser Gemeinschaft. Das hieß Hasidic Feminist und es hat ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe gedacht, eigentlich mit diesem Blog könnte ich schon ganz viel Öffentlichkeit erreichen. Ich hatte schon Anfragen von Zeitungen, ich habe ihnen geantwortet. Und die Freundin von mir auf dem College hat gesagt, weißt du, ich habe deinen Blog einer Freundin von mir gezeigt, die ist Verlegerin und die hat gesagt, sie wird eigentlich dein Buch veröffentlichen wollen. Und sie hat mir eine Agentin dafür empfohlen. Das heißt, es gab so ein Gespräch, vielleicht könntest du einfach Schriftstellerin werden, vielleicht schreibst du das, was du in deinem Blog schreibst, in einem Buch und damit kannst du die Öffentlichkeit haben, die du brauchst.
Also du hast dann was, womit du drohen kannst, du hast dann was, was du rausholen kannst, wo dann die Herren der Gemeinschaft vielleicht sagen, okay, die lassen wir lieber in Ruhe, sonst wird das alles zu groß.
Und das war der Schlüssel am Ende. Das war genau der Schlüssel, den ich verwendet habe, um diese Freiheit für mich und meinen Sohn zu erreichen.
Gab es denn irgendwann einen konkreten Moment, wo du gesagt hast, jetzt geht's los, oder war das einfach nur ein Zeitplan?
Ich hatte alles für mich erledigt. Also ich hatte die Wohnung gefunden und ich hatte ein Bankkonto geöffnet und Geld eingezahlt und so. Ich hatte eigentlich alles eingerichtet und dann hatte Angst, diesen letzten Schritt zu wagen. Und dann passiert das irgendwann, als ich auf dem Weg zurück nach Hause war von dem College, dass ich einen Autounfall hatte. Ich war dann damals auf der Autobahn und fuhr ganz schnell und mein Auto ist dann 3-mal überschlagen. Und es war so ein Unfall, was man eigentlich nicht hätte überleben sollen. Und ich habe es eigentlich ohne Verletzung überlebt. Und als ich rausgekrochen bin von diesem Auto, das damals auf seinem Kopf stand, musste ich zurückblicken und mich fragen, wie ist das eigentlich, dass ich in diesem, jetzt war es halt, auf Englisch sagt man, getotelt. Also das Auto war wirklich einfach ein Stück Metall. Und ich war total in Schock und als die Polizei und Rettungswaggon ankamen, haben sie nur gesehen, wie ich so ganz hysterisch lache, weil ich total in Schock war. Aber später im Krankenhaus habe ich das verarbeitet und ich habe verstanden, dass es ein Zeichen war. Ich habe damals auch so gedacht, ein Zeichen von Gott. Gott will mir zeigen, dass ich so stark bin, dass ich auch sowas überleben könnte. Insofern musste ich keine Angst haben. Ich könnte einfach gehen, weil ich das Gehen auch überleben würde. Und ich hatte das bis dahin nicht wirklich glauben können. Und jetzt habe ich das geglaubt. Und am nächsten Tag habe ich ein neues Auto gemietet und bin gegangen.
Einfach so?
Einfach so, weil ich wusste, wenn ich jetzt mich zurückhalte, dann wird es nie passieren. Also ich musste einfach gehen.
Wie hat die Gemeinde reagiert?
Also am Anfang habe ich nicht klar gemacht, dass ich nicht zurückkomme. Ich habe gesagt, ich habe Probleme in der Ehe und möchte Eheberatung holen und so. Ich habe das alles so gespielt, wie meine Anwältin mir das beraten hat, dass man so sagt, man ist offen für Kompromiss, man ist offen für die Arbeit, vielleicht klappt das doch, man zeigt sich noch offen. Das habe ich auch lange gemacht. Und am Ende war es mein Mann, der gesagt hat, vielleicht sollen wir uns scheiden lassen. Und ich habe gesagt, ja, und wir machen das mit Mediation. Also wir haben das versucht sozusagen erstmal selbst auszuhandeln. Ich habe ja nicht erzählt, dass ich nicht mehr religiös sein wollte oder bin. Also ich habe immer zum Beispiel, als ich meinen Mann getroffen habe, die Perücke wieder angezogen. Ich habe immer noch das doppelte Leben gespielt in Bezug zu meiner Gemeinschaft.
Also du hast noch nicht sozusagen offen mit der Gemeinschaft gebrochen, sondern erstmal nur mit der Ehe.
Genau, ich bin erstmal weg und habe dann in meinem privaten Leben, da wo ich wohnte, doch so leben könnte, also wie ich wollte. Aber immer als ich zum Austausch mit meiner Gemeinschaft oder mit meinem Ex-Mann kam, dann habe ich immer aufgepasst, dass ich noch religiös wirke, weil das eine große Auslöse für die Gemeinschaft. Wenn eine Frau sagt, ich nehme mein Kind und möchte nicht mehr religiös leben, für die Gemeinschaft wird das als große Angriff und Bedrohung wahrgenommen. Und ich war noch nicht bereit, dass sie das wussten, weil ich wusste, ich muss mich erstmal aufbauen. Das heißt, ich habe auch in den ersten paar Jahren so getan, als blieb ich noch religiös, wollte erstmal zeigen, dass man halt lange getrennt war und dass niemand damit ein Problem hatte, dass das Kind bei mir lebte. Mhm. Und wenn das vor Gericht so steht, 2 Jahre getrennt und das Kind problemlos bei der Mutter, dann kann die Gemeinschaft schwer sagen, aber jetzt denken wir, das Kind soll nicht bei der Mutter leben, weil dann entscheidet normalerweise der Richter, naja, das Kind ist bis dahin da aufgewachsen, das Kind ist da glücklich, jetzt wäre eine große Veränderung in seinem Leben keine gute Idee. Und ich bin auch weggezogen, ich musste nach Manhattan ziehen, weil die einzigen Gerichte, die nicht von der Gemeinschaft politisch beeinflusst waren, waren in Manhattan, weil ansonsten hatten sie so viel Einfluss, die waren
das extrem, tatsächlich bis in die Justiz.
Genau, weil die waren eine extrem mächtige Wählergruppe, die wählen so im Block. Und kein Politiker kann ins Amt kommen ohne diese Wählergruppe. Das heißt, viele Politiker machen einfach Deals mit dieser Gemeinschaft, dass gewisse Dinge hinweggeschaut werden oder dass gewisses Geld dann auch einfließt, dass sie dann ins Amt kommen. Und so funktioniert auch die Gemeinschaft. So kriegen sie ihre Freiheit und eigentlich die Gesetze manchmal zu ignorieren. Und das gilt auch für die Richter. Die Richter kommen ins Amt, eigentlich durch die Unterstützung von dieser Gemeinschaft. Und der einzige Ort, wo das nicht stimmte, war Manhattan.
Also du hast jetzt 3 Jahre, sagst du, erstmal ruhig gehalten, weiter den Anschein gegeben, du seist religiös. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, du konntest dich gar nicht in dieses neue Leben so richtig reinstürzen, oder?
Ja, es war halt eine ganz langsame Löslosung und war auch sehr schwierig, weil natürlich wollte ich stürzen. Aber ich wusste, dass der Prozess lange dauern würde. Die ganze Zeit habe ich an meinem Buch geschrieben. Ich habe gedacht, irgendwann werde ich dann stützen können und dann werde ich das Buch brauchen, nicht nur um die Öffentlichkeit zu schaffen, sondern dass Menschen mich verstehen können. Und ich war immer so exotisch und fremd und das hat mich entmutigt. Und ich habe gedacht, ich schreibe ein Buch, damit dass ich Menschen erklären kann, wer ich bin und wie meine Vergangenheit aussieht. Und das Buch wurde dann Anfang 2012 veröffentlicht und dann hat die Gemeinschaft wirklich verstanden, was ich plane, was ich tun will. Und dann haben sie angefangen zu drohen.
Wie sah das aus?
Ja, so ganz konkret. Die haben meine Anwälten gesagt, die werden für alleinige Sorgerecht beantragen.
Also genau das, wovor gewarnt wurde.
Genau. Und ich habe meinen Anwälten gesagt, dass sie vermitteln sollte, dass ich zum Beispiel auf eine Fernsehsendung The View gehen sollte. Das hat so 12, 13 Millionen Zuschauer und ich habe gesagt, ich erzähle die ganze Geschichte da im Fernsehen, wenn sie nicht die Papiere unterschreiben, die wir schon seit Jahren bearbeiten. Und tatsächlich ist es passiert, dass 10 Minuten vor dieser Fernsehsendung anfing, habe ich den Bescheid bekommen, dass die Papiere unterschrieben worden sind.
Damit war die Trennung dann da?
Ja.
Du warst aber alleine in New York, in Manhattan. Du hast ein Buch geschrieben, aber bei einem Buch ist es ja nicht so, dass ständig Geld reinkommt. Wie hast du dich über Wasser gehalten, da alleine?
Also ich habe sehr ums Überleben gekämpft. Es war eine sehr enge Zeit. Also ich war auf jeden Fall verarmt und wusste auch, dass es keine soziale Sicherheitsnetz für mich in Amerika gibt. Also als alleinerziehende Mutter kriegt man absolut keine Hilfe vom Staat. Ich hatte keine Versicherung. Es gab kein Kita für meinen Sohn. Es gab absolut nichts. Also kein Kindergeld, kein Essen-Coupons. Also alles, was mal in Amerika war, das hat Bill Clinton dann abgeschafft eigentlich. Also ich habe ständig Angst gehabt vor Hunger und Obdachlosigkeit. Und am Ende habe ich mich entschieden, meine Eizellen zu spenden.
Was aber ein Eingriff ist, ne? Also
ja.
Und nicht ungefährlich.
Ja, ich habe meinen Körper ausgebeutet, um zu überleben, was ich immer noch als die richtige Entscheidung empfinde, weil es wirklich keine andere Alternative gab. Aber es war sehr traumatisierend, sehr schwierig. Und ich leide eigentlich immer noch heute von den Konsequenzen. Aber wie gesagt, man muss dann entscheiden, bin ich bereit, irgendwas zu opfern, um doch zu überleben. Und man muss oft was opfern in dieser Gesellschaft, um zu überleben.
Hat es sich denn gelohnt?
Ja, absolut, weil ich bin dann über die Runde gekommen. Ich habe überlebt. Ich denke, es hat sich gelohnt, mich durch diese Zeit zu quälen, um in diese Zeit, in der ich jetzt bin, anzukommen.
Wir müssen noch mal rekapitulieren. Du kommst aus einer sehr, sehr engen Gemeinschaft, wo es sehr dichte, sehr enge soziale Bindungen gibt. Bist auf einmal völlig alleine. Was hat dir geholfen dabei, wenn es nicht Menschen waren und auch nicht Geld war, was von irgendwoher kam, diesen Ausstieg zu machen?
Also da war mein Sohn, glaube ich, der Hauptantrieb. Weil als er geboren wurde, habe ich verstanden, ich muss alles für ihn tun. Ich hatte ganz viele mutterliche Hormone, die plötzlich eingeschaltet worden sind. Und er hat mich sehr orientiert. Auch später in diesem Überlebenskampf habe ich ständig an ihn gedacht. Und ich wollte, dass er eine Zukunft hat, wie ich das nicht hatte. Und das hat mich sehr viel Feuer gegeben. Ich glaube, ohne ihn hätte ich das bestimmt auch nicht machen können und hätte das nicht gemacht.
Dann war also dein Sohn dir eine Stütze, dann war wahrscheinlich weiterhin, waren die Bücher, die ja immer offenbar eine große Rolle spielen in deinem Leben, und das Schreiben eine Stütze. Du hast gerade beschrieben, die amerikanische Gesellschaft, die wenige Unterstützung, die es in so einem Fall vom Staat gibt. Und war das auch ein Grund, dich Richtung Europa zu orientieren?
Ich habe erstmal Europa besucht, als ich dann wieder Geld hatte. Ich habe mal das Buch geschrieben, dann würde es veröffentlicht und es würde also überraschenderweise ein sehr großer Erfolg. Also niemand hat das erwartet. Und es hat dann erstmal Geld verdient und ich hatte Geld auf meinem Konto und konnte dann auch Reisen unternehmen. Und ich bin dann später nach Europa gereist und dann kam ich halt einmal, zweimal, dreimal nach Europa. Und erst hat mich Europa interessiert, weil ich wusste, es ist das Land meiner Großeltern, wo sie geboren worden sind, wo sie aufgewachsen sind. Das Land, wovon meine Großmutter immer sprach, obwohl sie nie zurückgehen wollte. Und ich wollte eher die Vergangenheit in Europa erkunden. Es ist mir erst viele Jahre später aufgefallen, dass wenn man die Politik in Europa mit der amerikanischen Politik vergleicht, dann ist alles, was in Europa ist, eigentlich links von Amerika. Und jetzt ist es klar, ich lebe in Berlin und mein Lebensziel hat sich drastisch geändert im Vergleich zu New York. Es ist auch so, dass man auch weniger Geld verdient, aber man braucht halt viel weniger, um eine sehr hohe Lebensqualität zu erreichen. Es ist nicht so, dass ich Angst vor Obdachlosigkeit oder Hunger mehr habe, weil ich weiß, auch wenn das trotzdem passieren soll, dass ich wieder im Leben scheitere, das wird mir halt hier nie passieren. Und dass diese Angst gelindert wird, das ist viel wertvoller, als man denken würde.
Du hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt angekommen in diesem neuen Leben und fühlst dich wohl. Trotzdem kommst du ja aus einer Gemeinschaft, die eine große Spiritualität hat, wo Religion eine große Rolle spielt. Das hast du irgendwie abgelegt. Entsteht da nicht sowas wie ein Loch, das mit was anderem gefüllt werden muss?
Also auf jeden Fall geht das nicht, sofort Atheistin zu werden. Aber das Glauben habe ich auch wirklich nie hinter mir gelassen. Ich habe die Regeln hinterlassen, ich habe die Weltanschauung hinterlassen. Ich habe auch eigentlich auf eine Art und Weise das Bild, das ich vom Gott hatte, hinterlassen. Aber das Glauben ist geblieben eigentlich. Und das beschreibe ich auch in meinen Büchern, wie ich mich eigentlich in Leben vorantreibe, in dem, dass ich an die Zukunft glaube.
Hast du denn die Menschen von damals komplett hinter dir gelassen? Du hast ja beschrieben, deine Großmutter war ein wichtiger Mensch für dich immer.
Es gibt absolut keinen Kontakt zu der Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft möchte mich tot sehen. Das haben sie mir auch wortwörtlich vermittelt. Was gut ist, ist, dass meine Großmutter eigentlich schon dement war, als ich ging. Sie hat nicht verstanden, dass ich gehe. Sie hat es nie wirklich mitbekommen. Das war für mich ein Trost. ich habe sie sehr, sehr vermisst, als ich ging. Aber ich habe auch verstanden, dass auch wenn ich sie besuchen könnte, würde ich sie nicht erleben können, weil sie nicht mehr wirklich anwesend war. Und insofern, als ich immer wieder nach Europa gereist bin und habe dann auch in Spurensuche angefangen und habe versucht, über ihr Leben mehr zu erfahren, da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin ihr näher hier in Europa, als ich jetzt in Williamsburg sein könnte.
Für Kinder ist es ja ganz, ganz wichtig, dass sie irgendwie ihre Wurzeln kennen. Die fragen ganz, ganz viel nach. Dein Sohn ist jetzt 11? Ist
ja,
das richtig?
Er wird 12.
Er wird 12. Wie ist es mit ihm und seinem Vater zum Beispiel und dieser Geschichte?
Ja, lustigerweise ist sein Vater auch 4 Jahre später ausgestiegen. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte.
Der aus dieser sehr strengen Familie kam, genau. Wir erinnern uns.
Der hatte auch seinen Weg. 4 Jahre danach hat er angefangen, auch mit der Gemeinschaft zu brechen.
Warst du ein Vorbild für ihn?
Das weiß ich nicht. Alles ist möglich. Ich weiß das nicht sicherlich. Ich habe ihn nie gefragt. Aber ich weiß, dass er heute gar nicht mehr religiös ist, dass er mit einer nicht religiösen Frau verheiratet ist. Der hat eine neue Familie gegründet. Und weil es keine Unterschiede mehr gibt zwischen unserem Leben, mein Sohn kann ja auch hin und her reisen, ohne das Gefühl zu haben, er besucht eine andere Welt. Und mein Sohn besucht seinen Vater so 2-3 Mal im Jahr, freut sich sehr drauf. Und weil mein Sohn auch sehr jung war, als ich ausgestiegen bin, der war ja kurz vor seinem 3. Geburtstag, naja, der erinnert sich gar nicht daran und fühlt sich auch sehr normal. Der kennt nur die Welt, in der wir jetzt sind. Der hat nicht das Gefühl, wie ich es habe, dass ich hier fremd bin oder dass ich irgendwie die Leute erklären muss, woher ich komme. Der fühlt sich hier verwurzelt und insofern ist ein ganz normales Kind.
Deborah, kannst du dir vorstellen, irgendwann mit deinem Sohn, vielleicht wenn er erwachsen ist, wenn er 18 ist, nach Williamsburg zu gehen, mit ihm an der Hand durch das Viertel?
Ich bin schon dahin gegangen, also kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, das war in 2014, Ende 2014, bin ich zufällig durch diesen Viertel mit meinem Auto gefahren.
Aber du hast ja gesagt, die wollen dich tot sehen, also du bist nur durchgefahren.
Ich bin durchgefahren im Auto und ich hatte Sonnenbrille an und Schal und mein Sohn saß hinten und wir sind einfach kurz vorbeigefahren und er guckte aus vom Fenster und hat gefragt, Mama, wer sind die komisch angezogenen Leute in der Straße? Und dann habe ich gesagt, ja, die Gemeinschaft hier ist die Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin und der du hättest auch aufwachsen können, aber ich habe mich entschieden zu gehen und ja, so hätte dein Leben aussehen können. Und dann hat er so nochmal geguckt und sich so überlegt und er war damals 8 Jahre alt und hat gesagt, ja Mama, eigentlich gut, dass du gegangen bist.
Das mit dem Laserschwert oder was auch immer dein Sohn so als Spielzeug hat, wäre dann nicht gegangen, ne?
Genau.
Das Buch von Deborah Feldmann heißt Unorthodox und ist in Deutschland bei BTB erschienen. Mehr von ihr gibt es auf deutschlandfunknova.de. Sven Preger hat eine Stunde lang mit ihr gesprochen in Eine Stunde Talk. Wenn ihr noch mehr über die Chassiden in New York wissen wollt, vor 2 Wochen ist auf Netflix eine Doku über 3 weitere Aussteiger und Aussteigerinnen an den Start gegangen.
They have designed a society where everybody who leaves, they end up in jail or in rehab. They never make it out there.
I lived 12 years with a spouse who beat me, who yelled at me, who broke me, and I never responded. I just had more babies. I am breaking a religious law if I press charges. I can't do it anymore.
If you don't show up in court, then you lose your children.
Ein Ausschnitt vom Trailer zum Dokumentarfilm One of Us, der die Geschichten von 3 Aussteigern aus der chassidischen Gemeinschaft in New York erzählt. Und das in Spielfilmlänge. Kriegt ihr bei Netflix.
Deutschlandfunk Nova 100.